Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova. Wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema heute: Turnen im Unrechtsstaat.
So ist es.
Sportliche Großereignisse in autokratischen Regimen ist die, ja. Wie nennt ihr die Radiosendung dann? Weil so einen langen Titel gebt ihr der doch im Leben nicht.
Ja, doch, also im Deutschlandfunk kann man das ja machen, das weißt du doch.
Okay, dann nenne ich die Vrindt-Ausgabe Turnen im Unrechtsstaat.
Aber das überlege ich mir, ob ich das nicht auf die Homepage draufschreibe. Das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, also es geht tatsächlich natürlich aus Anlass der WM in Katar, die ja zurzeit läuft. Und uns selber läuft die Hutkrempe hoch, weil ich diesen ganzen Wahnsinn da in Katar, das halte ich überhaupt nicht mehr aus. An sich gucke ich ganz gerne Fußball, auch WM finde ich eigentlich auch immer ganz toll. Aber in diesem Falle ist meine Begeisterung unterhalb null, weil die anderen Dinge einfach für mich wirklich überlagern und ich es überhaupt nicht mehr verstehe, warum man so ein an sich ja wirklich schönes Ereignis in so einen Staat geben kann, die sich jetzt auch noch darüber aufregen, dass die Leute, die in Katar sind, fragen, wie viele Leute denn eigentlich umgekommen sind auf diesen Stadionbaustellen. Das finden die Kataris, also die Chefs der Kataris, schon eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Und das wiederum finde ich derartig abscheulich, dass ich irgendwie überhaupt keinen Bock habe, irgendwie mir da ein einziges Spiel anzuschauen.
Die haben es aber auch clever gemacht. Ich habe gerade mit Anne Almeling, wir nehmen Anfang November auf, mit Anne Almeling gesprochen, der Korrespondentin, also Hörfunkkorrespondentin aus Kairo eigentlich, die gerade in Doha unterwegs ist. Und die sagte auch, das größte Problem ist, es gibt überhaupt keine Zahlen. Das heißt, es gibt dermaßen viele Arbeitsmigranten in Katar, dass es durchaus auch sein kann, dass halt angesichts der schieren Masse, wo natürlich auch Leute sterben, das einfach ganz normale Tote sind. Kann aber genauso gut sein, dass die halt bei der Ausbeuterei gestorben sind. Aber gibt halt leider keine Daten drüber.
Ja, weißt du, das ist das eine. Die Toten, das ist wirklich übel. Und dass die ausgenutzt werden, dass sie nicht richtig bezahlt werden, dass sie 16 Stunden arbeiten bei knaller Hitze ohne Getränke und so weiter und so fort. Das ist das eine. Das zweite ist aber diese Homophobie, die dort am Start ist. Dieser Botschafter der WM, der da jetzt gerade in der ZDF-Doku rauf und runter läuft, der Homosexualität als Geisteskrankheit oder als Schaden bezeichnet. Ich meine, das ist wirklich... Also das ist so weit im Mittelalter, dass ich mir dann denke, ja, aber zum Kotzen, einfach zum Kotzen.
Ja, aber dürfen die nicht, also es ist tatsächlich was, wo ich ringe sehr mit mir. Das sind halt auch Gesellschaften, die aus unserer Perspektive rückschrittlicher sind. Also ich nenne es mal andere Länder, andere Sitten. Die das nicht auch denken, wenn es denn halt ihre Gesellschaftsordnung, ihre Religion,
die dürfen denken, was sie wollen, aber nicht, wenn sie Gastgeber sind, wo natürlich auch homosexuelle Zuschauer kommen und lesbische Frauen, die sich das anschauen möchten,
Leute aus
der Community, und die dann da in Gefahr sind. Also ich meine, ich bitte dich, der hat erzählt, dass wenn ein Kind ein homosexuelles Pärchen sieht, würde es Schaden erleiden. Was für eine Scheiße. Ja, und was willst du tun als westliche offene Gesellschaft, die sich nach vielen Mühen nun endlich dazu durchgerungen hat, Homosexualität nicht mehr zu verfolgen? Und dann musst du deine Leute da hinschicken in ein Land, das genau das tut. Und das wusste ja die FIFA auch vorher schon. Und trotzdem vergeben sie die WM dorthin, weil sie bestochen worden sind und weil es alles Drecksäcke sind, die das entscheiden. Das ist ehrlich gesagt etwas, was mich dann zum Wahnsinn treibt. Und das war auch der Grund, weswegen wir mal überlegt haben, gemeinsam mit den Wissenschaftlern der Hertie School, die nämlich eine entsprechende Studie gemacht haben, warum machen das eigentlich autokratische Herrscher? Warum versuchen sie solche Dinge an Land zu ziehen? Und welche Wirkung hat es eigentlich? Und was kostet es sie? Und da, wenn du das mal zu Ende denkst, dann kommst du auf wirklich zwei, drei Dinge, wo du denkst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das erste ist, sie gewinnen die Wahl zu irgendeiner WM oder Olympia oder sonst irgendwas. Das ist ja immer mit langem Vorlauf, also ungefähr 10 Jahre. Und in diesen 10 Jahren räumen sie ihre Gesellschaft auf. Sie machen im Grunde genommen Gleichschaltung. um dann in den 16 oder 20 Tagen, wie das Turnier dauert, dazustehen als eine leuchtende, glorreiche, wunderbare Gesellschaft, die also alles im Griff hat.
Wobei jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, Olympia 36 in Berlin.
Ja,
unter genau den Nazis. So. Und WM in Katar 2022. Die Nazis, also das Deutsche Reich, hat sich nicht hingestellt und gesagt, nein, wir wollen hier keine Schwarzen auf der Straße sehen, wir wollen das alles nicht, sondern die haben so getan, als wären sie total weltoffen.
Ja, vorher haben sie die Juden aus der Straße eliminiert.
Okay, ja, okay.
Haben sie aus der deutschen Mannschaft rausgeworfen, selbst wenn sie Medaillenchancen hatten, und haben dafür gesorgt, dass sie ein in Anführungsstrichen arisch lupenreines Team an den Start bringen. Und als Jesse Owens und andere Schwarze die Goldmedaillen abgeräumt haben, da wurde dienstbeflissen geklatscht. Und es war sehr wohl im Vorfeld, da ist ein Name, der hinterher sehr bekannt wurde, nämlich Avery Brundage, beteiligt gewesen, die dann gefragt haben, können wir mit Schwarzen kommen und wie ist das hier? Und er hat dann gesagt, okay, die Nazis haben uns in die Hand versprochen, dass das kein Problem gibt und also befürworten wir das alles. So, also man muss es ein bisschen chronologisch machen. Die Kataris sind insofern unterschiedlich, als sie sozusagen die gleichen Menschen sind, die damals die WM gewonnen haben und sie heute durchführen. Bei den Nazis war das nicht so. Da wurde die WM, die Olympischen Spiele wurden vergeben während der Weimarer Republik, als die Nazis eine unbedeutende Randpartei waren, und sie wurden dann durchgeführt, als sie an der Macht waren. Das ist nochmal ein großer Unterschied, weil die Kataris haben jetzt 10 Jahre Zeit gehabt, das vorzubereiten und sich entsprechend zu organisieren und uns ein Bild vorzugaukeln, was nicht korrekt ist, also von ihrem Land. Sie versuchen uns irgendetwas vorzuspielen, was einfach nicht stimmt, und hoffen dadurch sozusagen endlich an den endlich anerkannt zu werden und nicht nur als Ölquelle gesehen zu werden oder als grüner Wasserstoffquelle seit neuestem. Das ist das eine. Das zweite ist die Frage, das kostet sie eine unglaubliche Kohle.
Ist auch die reichste Monarchie am Golf, ne?
Das kann schon sein. Es kostet sie eine unglaubliche Kohle und das Geld kommt nie wieder rein. Nö. Das heißt, sie investieren Geld für etwas, es gibt keine Refinanzierung, sondern es muss etwas anderes sein, was sie dadurch haben wollen. Und das ist genau das, was sie auch erreichen. Sie werden auf den Titelblättern der Zeitungen erscheinen, genau, mit erfolgreichen Menschen, die etwas gewonnen haben, die Goldmedaillen um den Hals gehängt haben und so weiter. Und das sozusagen soll dann ein Ansehensgewinn in der Welt erwirtschaften oder bringen, durch den sie dann wiederum ihr Öl oder was immer sie ansonsten verkaufen, besser oder erfolgreicher vermarkten können. Das heißt, das ist im Grunde genommen ein Marketinginstrument auf dem Rücken von Minderheiten, weil sie natürlich auch ihre Ideologie transportieren. Und in der Welt, in der wir heute leben, wo so viele erstaunliche und abzulehnende Ideologien herumgeistern, gehört diese Homophobie und diese Ablehnung von Menschen, die anders sind als der Mainstream, bis hin zum Rausschmeißen aus einer Gesellschaft und Bestrafen, das gehört eben genau dazu, dass man dieses jetzt weiter transportiert. Deswegen ist dieser Botschafter, der da in der Doku von Herrn Breyer aufgetreten ist, natürlich mit Absicht dahin geschickt worden. Ja, sie wollen das verbreiten. Und das machen sie jetzt unter dem Deckmantel, dass sie ja die Kataris sind, die die WM ausrichten und nicht ignoriert werden können.
Du meinst dort die Doku Geheimsache Katar, ne?
Genau. Die in einem, also sehr zu empfehlen. Wer sie nicht gesehen hat, soll das unbedingt tun. Mhm. Also in der ARD-Mediathek oder ZDF-Mediathek.
Durch in die Shownotes.
Genau.
Stopp, rück mal wieder ein Stückchen vom Mikrofon weg. Du hast dich in der Rage wieder ranbewegt und klipst.
Ja. Okay. Also, ich wollte nur sagen, die nutzen das aus, diese große internationale Bühne, und wir Wessis oder sportinteressierten Nationen, die Amis kommen ja genauso dazu, rücken mit riesigen Fernsehwagen an und mit riesigen TV-Crews und filmen, was wir kriegen können von dieser Veranstaltung. Und dann werden wir von denen gedeckelt, und denen sagen sie uns, sie dürfen nicht in Familien filmen, sie dürfen nicht dies, sie dürfen nicht das, sie dürfen nicht jenes filmen. Und wir sind dann so blöd zu sagen, das akzeptieren wir, weil wir sind ja schließlich Gast dort. Anstatt dass wir sagen, dann übertragen wir es halt nicht. Ja, dann
wird. Ja, aber Matthias, es ist doch Sport. Das hat doch mit Politik nichts zu tun. Das hat doch der Sebastian Schweinsteiger schon gesagt oder wie der Idiot hieß, der das gesagt hat. Ich weiß es nicht. Vielleicht tue ich Schweine jetzt gerade Unrecht. Irgendeiner von diesen fußballspielenden Entertainern hat halt gesagt, dass es geht eben nicht um Politik, es geht ihm nur um den Sport.
Und ja, genau, das ist darum ja auch wird eigentlich richtig, ehrlich
gesagt. Ja, aber das ist absolut dummes Zeug. Entschuldige bitte.
Nein.
Das ist völliger Blödsinn. Es ist immer auch Politik. Jetzt werde ich aber laut.
Also der fußballspielende Mensch, ja, dem interessiert nur das Spiel und sonst ja nichts. So, was wir als Betrachter mitbekommen, ist, dass sein Spiel instrumentalisiert wird. Und das ist natürlich ein Problem, sowohl für ihn als Spieler, als auch für uns als Zuschauer. Und das ist jetzt gerade der Fall in Katar. Dieser Sport, der wirklich nur das Runde muss uns Eckige ist, das wird jetzt instrumentalisiert und zwar zugunsten, hoffen Sie jedenfalls, für die Kataris. Und wir sagen, wir halten uns nicht daran, wir filmen trotzdem. Und ich bin mal sehr gespannt, das ist das Einzige, was mich an dieser WM wirklich interessiert, ob wir dann tatsächlich Fernsehteams, ich sag mal, in so Slums von Arbeitern reinkriegen, die dann da filmen und wo die Leute sagen, ich habe kein Geld gekriegt, ich lass was ich.
Also zumindest die Kollegin Almeling, also Hörfunkkorrespondentin, hat gesagt, dass das, also sie ist nicht da, um über Fußball zu berichten. Und sie sagte, dass es ihr vordringliches Ziel ist, wirklich auch in die Privatsphäre von Menschen reinzukommen. Weil sie sagte, dass halt die Katari überhaupt die Gesellschaft so ist, dass du kommst an die Leute privat praktisch nicht ran.
So ist es.
Die wollen das nicht.
Ja, die wollen das nicht, weil sie es nicht dürfen. Und ich habe nun auch mit der Kollegin vom Deutschlandfunk, habe ich jetzt vor wirklich wenigen Stunden beinahe gesprochen, die mit der Frau Faeser, unserer Innenministerin, dort war. Und die hat gesagt, du wirst wie in China in einen Bus gesetzt und durch die Gegend gekarrt. Und natürlich nur an den schönen Stellen. Und da, wo es besonders schön ist, darfst du aussteigen, dich umhören, Fotos machen, Filme machen, dann fährst du weiter. Das ist die normale Journalistentour in Katar. Wir sind nicht in Nordkorea, ja, aber die Verhältnisse sind letztendlich doch genauso. Und das ist etwas, wo ich wirklich sage, wir müssen uns da was überlegen, wie wir damit in Zukunft umgehen. Weil wir können nicht darauf hoffen, dass die Kerle bei der FIFA mal irgendwann einsichtig werden und sagen, wir geben jetzt nichts mehr nach China.
Ja, nee.
Natürlich
nicht. Hast du mitgekriegt, von der Schweizer SRF gibt's eine Recherche, Projekt Gnadenlos heißt das Ding.
Ja.
Haben aufgedeckt, wie sehr die FIFA von Katar ausspioniert wurde im Vorfeld dieser WM und der Vergabe dahin.
Ja.
Wo ich auch dachte, was ist eigentlich sehr verblüffend, weil ich dachte immer, dass diese Funktionäre korrupt genug sind, dass man sie nicht noch bespitzeln muss.
Doch. Auch dazu ist die Doku da vom ZDF.
Ah, okay.
Ja. Da wurde nämlich auch gesagt, dass selbst deutsche Funktionäre, ja, der Herr Zwanziger, der ein oder andere mag das noch wissen, der war mal DFB-Präsident, der wurde ausspioniert, um herauszufinden, wo seine kitzlige Lage ist, wo er sozusagen schmierbar ist, wo er erpressbar ist, wo er einen Fehler in seinem Leben hat oder eine Schwäche, was weiß ich, ja? So, und dann stechen die, was ist wie bei Spionageringen, wie bei James Bond. Es ist einfach zum Kotzen und es hat überhaupt nichts mehr mit Sport zu tun. Die armen Hanseln, die da jetzt rumlaufen in der Hitze von Katar, die sind nur Staffage. Es geht nur um andere Dinge, aber nicht um Sport.
Was interessant ist übrigens an Katar, was mir so auch nicht klar war, das hatte Anne Almeling auch erzählt, Katar ist trotz dieser ganzen Rückständigkeit, trotz dieses Missachtens von Menschenrechten und Gleichberechtigung so, eine der, wenn nicht sogar die liberalste dieser Golfmonarchien.
Ja.
Und so, das ist wirklich sehr, sehr lustig. Die sind derart, die sind in ihrem Rückschritt immer noch derart liberal und emanzipiert, dass rundrum ihre Nachbarländer die mit einer Kontinentalsperre belegt hatten über mehrere Jahre.
Das super.
Muss man sich mal vorstellen. Wenn der Mullah den Mullahs nicht Mullah genug ist, ey, Alter.
Ja, genau. Alter. Und das macht die Sache keineswegs besser. Ja, das ist einfach. Aber das Problem ist, ich meine, ich wollte eigentlich was über Olympia erzählen.
Ja, genau, und da wollte ich jetzt auch langsam mal hinkommen.
Ja, aber
ich meine,
uns Idioten ist es ja wirklich wichtiger, dass wir Öl kriegen oder von mir aus auch grünen Wasserstoff, was jetzt der Habeck gerade ausgehandelt hat oder auch der Scholz, anstatt dass wir wirklich sagen, ey, wir lehnen das ab, was ihr da macht. Weil, also ich habe immer gedacht, Menschenrechte sind universal, mhm, und wir benehmen uns jetzt gegenüber den Kataris genauso wie gegenüber China, die das jetzt seit Jahren schon machen, dass man Menschenrechte gibt's da gar nicht, das interessiert überhaupt nicht. So, und ich bin da wirklich mittlerweile auch sprachlos und meine einzige kleine poplige Antwort ist, ich gucke nicht. Weil ich mir denke, wenn keiner guckt oder nicht viele gucken, dann ist das für die Fernsehanstalten nicht mehr lukrativ und dann werden die auch nicht mehr so viel Geld bezahlen für die TV-Rechte.
Ja, aber guck mal, wie das bei der Tour de France, was da passieren musste, um das Ding wenigstens nur für ein paar Jahre aus der Übertragung rauszukriegen. Also da muss aber noch viel Wasser den Persischen Golf runterfließen.
Ja. Was passiert? Ja, es reicht ja schon, wenn sie weniger bezahlen.
Ich hab's da leichter. Mich interessiert dieser ganze Fußballscheiß wirklich einen feuchten Kehricht. Ich kriege davon überhaupt nichts mit. Aber du wolltest bei Olympia anfangen.
Also, ja, weil ich nämlich eigentlich sagen wollte, diese Sportgroßereignisse, ja, das ist immer schon ein wunderbares Mittel gewesen, um Politik zu betreiben. Und wenn wir uns überlegen, sozusagen, wann eigentlich die ersten waren, das geht tatsächlich ungefähr 800 vor Christus ist es losgegangen. Seitdem haben wir also Quellen darüber. Und es gibt tatsächlich Disziplinen, die haben sich bis zum heutigen Tage gehalten. Also es gab die berühmte Stadionrunde, das sind 400 Meter. Es gab den Fünfkampf, das war früher Weitsprung, Speerwerfen, Diskuswerfen, Ringkampf und die Stadionrunde. Das ist heute nur unwesentlich verändert worden. Natürlich gab es immer Ringen schon und Boxen als sozusagen die Grundsportarten im alten Athen. Und diese Veranstaltungen, die waren nicht nur von vielen Leuten besucht, sondern sie hatten natürlich auch kultischen Charakter. Es wurde den Göttern gedankt, es wurde also symbolische Belohnungen, also der Siegerkranz, der berühmte, wurde gegeben und es hatte etwas mit Weihrauch zu tun sozusagen. Also es war eine Veranstaltung, um die Götter gnädig zu stimmen, aber gleichzeitig, und das ist eben auch wichtig und das hat auch etwas mit uns heute zu tun, wenn die dann nach Hause gekommen sind, die Gewinner, dann waren das die großen Helden, dann gab es wirklich richtig Preisgelder, ja, das gab richtig Kohle in die Tasche. Und es gab ein großes Festmahl bei dem höchsten Geistlichen vor Ort oder den höchsten Würdenträgern zu Hause. Dann gab es manchmal einfach Silber und Naturalien oder feine Stoffe. Also man hatte tatsächlich immer einen Gewinn hinterher. Also es war nicht nur, wir messen uns mal, sondern es war tatsächlich damals schon sehr kommerziell. Und das Gleiche gilt bei den Römern. Also wir waren jetzt bei den Griechen, jetzt bei den Römern. Man kann sich das gar nicht irre genug vorstellen. Der Circus Maximus, ja, das war die größte Sportarena seiner Zeit. Die hatte eine Bahn, also eine Längsbahn von 600 Metern. Mhm. Die war 140 Meter in der Kurve breit und fasste 250.000 Zuschauer.
Moment, die Gerade war 600 Meter lang. Das heißt, das Ding war, wenn du einmal rumgelaufen bist, warst du 2 Kilometer unterwegs fast, oder?
So ist es, ganz genau so ist es. Okay. So, und auf jeder Seite 600 Meter, es war rundherum zu bis oben hin mit Zuschauerrängen, 250.000 Menschen waren dort im Circus Maximus. Und dort sind Veranstaltungen gemacht worden, da kannst du wirklich das alles, was du heute kennst, kannst du da in die Tonne kloppen, das ist alles lächerlich dagegen. Also es war tatsächlich natürlich Wagenrennen dann bei denen sehr groß, aber auch sportliche Veranstaltungen. So, das war sozusagen das, was in der Antike stattgefunden hat und wo also tatsächlich auch Spuren sind. Wir haben ja gerade gefunden, neue Funde aus der Etruskerzeit, also den Übergang von Etrusker zu Römer, irgendwann 2. Jahrhundert vor Christus, wobei ich immer gelernt hatte, der letzte etruskische König ist 500 vor Christus abgesetzt worden. Aber es gibt eben noch neue Erkenntnisse und gestern habe ich gehört, dass man jetzt anfangen müsste, die römische Geschichte neu zu schreiben, worauf ich die ganze Zeit schon warte.
Der Stern hat Cäsars Tagebücher entdeckt?
Ja, so ähnlich, weil... Naja, du musst immer bedenken, also kleiner Einschub jetzt, alles das, was wir über das Mittelalter wissen, über das Altertum wissen, basiert im Grunde genommen auf den Erzählungen der Leute, die danach gelebt haben. Wir haben keine authentischen Quellen, fast keine. Mhm. So, und jetzt haben sie irgendwo in der Toskana rumgebuddelt und haben eine riesige Stelle gefunden, wo lauter super gut erhaltene etruskische Büsten gefunden
sind. Und sie sind ein bisschen rumgefahren, ne?
Genau. Und Statuen und kleines, ja, kleine Werkzeuge, ähnliche Dinge, also gefunden worden. Und dadurch könnte man eben diese Geschichte, weil jetzt Originalmaterial da ist, müsste man nochmal neu denken. Und es gibt nicht wenige, die schon unken, das könnte auch etwas mit der römischen Geschichte zu tun haben, die wir dann möglicherweise an der einen oder anderen Stelle neu definieren müssen. Okay. Und das ist sehr spannend, weil da, genauso wie mit der germanischen Geschichte, wir denken immer, wir wissen was über die Germanen, wir wissen das, was Tacitus aufgeschrieben hat, aber nicht das, was die Germanen aufgeschrieben haben. Also insofern,
weil die ja gar nicht schreiben konnten.
Natürlich, weil sie als Blödmänner waren. Okay. Dann gehen wir mal weiter zum Mittelalter. Und dort ist es tatsächlich so, dass man mit dem Sport und dem Spiel so ein bisschen ja ins Hintertreffen gerät. Also wir nennen das Mittelalter ja mitunter dunkel, nicht weil alle Leute im Wald gelebt haben, sondern weil es tatsächlich kein...
Es gab kein Licht.
Es gab kein Licht, weil tatsächlich wenig Material da ist, wo man tatsächlich sagen kann, wir wissen genau, was da passiert ist.
Daraus kann man eine Sache ableiten. Ja? Die waren alle dümmer. Darum heißt es dunkles, weil die alle dumm waren.
Ja, genau. Also auch die alten Germanen, die haben Sport getrieben und natürlich auch Wettkämpfe ausgetragen, Ritterturniere und so weiter und später dann nicht nur die Germanen. Aber was eben dazu kam, ist die christliche Religion, die ja eine Zeit lang wirklich das Monopol hatte, die hat Spielen und Sport eher so als Müßiggang definiert und fand das, ich sag mal etwas übertrieben, vielleicht als Gotteslästerung. Und insofern war jemand, der der Kirche folgte, und das war ja damals allein die römische Kirche, der war eben für den Sport sozusagen verloren. Und insofern bricht das, was man so an Sportgroßveranstaltungen kennt, bricht da so ein bisschen ab und ist auch nie so richtig wieder in die Größenordnung gekommen, wie es halt in der Antike in Athen oder Rom gewesen ist.
Ach, insofern echt? Also nicht mal Hitler?
Also ja, Moment, wir sind ja jetzt im Mittelalter.
Ach so, also, okay, so, okay.
Ja. Das wurde dann natürlich tatsächlich wieder aufgenommen, das ist ja klar. Also die Idee, dass man die Olympischen Spiele wieder aufnimmt, das ist ja, kommt ja aus dem Jahr 1890 ungefähr. Mhm. Also Ende des 19. Jahrhunderts geht das wieder los. Und die Olympischen Spiele 1936 waren ja wirklich ein riesen propagandistischer Erfolg für die Nazis, weil eben dort der Welt vorgegaukelt wurde, dass zwar alles in Reih und Glied geht und dass man ganz viele komische rote Fahnen hat mit so einem merkwürdigen Emblem in der Mitte. Aber es war ja sehr friedlich, die Leute waren sehr freundlich, die Menschen haben sich gefreut, dass so viele Gäste aus vielen unterschiedlichen Ländern kamen und hatten also überhaupt nichts von Fremdenfeindlichkeit etc., sondern das wurde halt in diesen Tagen, in denen also die Spiele stattgefunden sind, haben einfach weggebeamt sozusagen, und damit war es erstmal nicht vorhanden. Aber die Nazis waren wirklich nicht die einzigen, die das gemacht haben. Und ich habe jetzt einfach mal so ein paar Beispiele rausgesucht aus unserer neueren Zeit, wo man, wenn man genau hinguckt, auch sagen kann, wow, warum haben wir das eigentlich akzeptiert und was ist da eigentlich passiert? Ich sage jetzt mal die Älteren unter uns, die erinnern sich vielleicht an den 30. Oktober 1974. Weißt du, was da stattgefunden hat?
30. Oktober 1974?
Ja.
Nee.
Aber Rumble in the Jungle, das sagt ihr was, ja?
Natürlich, das ist Muhammad Ali gegen George Foreman in Zaire, ja.
In Kinshasa.
Ja, ist auch
Demokrat, Zaire. Heute Demokratische Republik Kongo.
Aber damals war es Zaire. Kinshasa war ja nur die Stadt.
Ja, natürlich. Heute Demokratische Republik Kongo. Also George Foreman, der war Weltmeister gegen Muhammad Ali, der sein Comeback gefeiert hat und in einem wirklich atemberaubenden Kampf diesen George Foreman vermöbelt hat und aber selbst auch derartig auf die Glocke gekriegt hat, dass er vermutlich das nicht gemacht hätte.
Aber es ist faszinierend, was er gemacht hat, wie er den Kampf gewonnen hat. Ja. Was er nämlich letztlich getan hat, ist, er hat die Seile benutzt, um die Schlagenergie von George Foreman aus seinem Körper rauszuleiten. Also darum hat er so viel in den Seilen geschwungen. Er hat Foreman müde gekämpft. Also ich meine, man darf nicht vergessen, Ali war der Mitte oder fast Ende 30, ne? 35, 36, irgendwie sowas.
Ja, der war jedenfalls schon älter.
Er war steinalt. Und was sie halt rausgefunden haben, ist, dass in dieser Luftfeuchtigkeit die Seile, die Ringseile, elastischer werden und mehr Energie ableiten können als normalerweise. Und das hat er sich zunutze gemacht. Es ist also Entschuldigung, ich bin, ich finde überhaupt nichts geil daran, also wenn die sich so auf die Fresse hauen. Aber
Form gegen Ali, schon,
also, Wahnsinn.
Ja. Also jedenfalls der Grund dafür, dass man das eben in Kinshasa gemacht hat, war eben einerseits, dass die Einnahmen steuerfrei gestellt wurden. Das ist ja auch nicht ganz uninteressant. Und das Zweite ist, der damalige Diktator von Zaire, der hieß Mobutu. Mhm. Und der war da sehr daran interessiert, sein Image aufzupolieren und das Image seines Landes, was eben auch tatsächlich stattgefunden hat. Jedenfalls auf dem afrikanischen Kontinent. Und dann gab es das Gleiche noch einmal, und zwar am 1. Oktober 1975. Dieses Mal kämpfte Ali gegen Joe Frazier. Ja, und zwar in Manila. Das war der Thriller of Manila.
Entschuldigung.
Ja, das war genau das Gleiche, weil die philippinische Regierung hat gesagt, wir stehen sozusagen mit Drogen und Mord und Totschlag jeden Tag an jeder Ecke wirklich am Pranger. Und wir brauchen irgendetwas, wo wir bei unseren Leuten wieder punkten können und wo etwas Gutes sozusagen bei uns stattfindet.
Ja.
Und sie haben dann einen amerikanischen Austragungsort, der eigentlich zunächst einmal in Rede stand, nämlich Ali und Frazier waren ja beides Amis, also es wäre schon gar nicht so blöd gewesen, das in Los Angeles zu machen oder so. Mhm. Die haben also den amerikanischen Ort ausgestochen, dadurch, dass sie die Auflagen massiv gelockert haben und damit war sozusagen alles soweit klar. Und genützt hat es nur dem berühmten Diktator Marcos, der schon zu der Zeit mit Ausnahmezustand und Kriegsrecht herrschte. Also es ist wirklich, man kann das doch also richtig nachvollziehen, da ist das einfach schlicht instrumentalisiert worden, genauso wie bei den Olympischen Spielen in Peking 2022, also jetzt vor wenigen Monaten und eben jetzt auch bei der WM in Katar. Also das ist tatsächlich, da gibt's einen engen Zusammenhang zwischen, ja, wie soll ich sagen, zwischen Sport und Politik.
Was ja immer wir, also ich sag mal, die freie Welt, die anständigen Menschen, you name it, also die Liberalen, die Pluralistischen, die mit solchen Veranstaltungen verbinden, zumindest nach 1945, ist ja, dass das in diesen Regimen auch irgendetwas ändert. Ist das jemals passiert? Also wenn ich jetzt so zurückgucke, Peking 2 und also Peking garantiert nicht, auch die Sommerspiele nicht, Sochi hat irgendwie, kann man jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie vielleicht Russland ein bisschen zivilisierter gemacht hätte, ganz im Gegenteil. Hat das irgendwann funktioniert? Nein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Das ist dummes Zeug. Also dass wir hören ja immer sozusagen, um uns das gut zu schwätzen, wird dann gesagt, der Sport verändert das Land, in dem er stattfindet. Das ist Quatsch. Mhm. Der verändert überhaupt nichts. Die Leute gucken sich das an, sagen geil oder eben nicht geil, wenn sie gewonnen oder verloren haben, schalten ab und sagen, ist mir egal. So, Punkt. Das Land selber, das leidet darunter derartig, dass du jetzt wirklich sagen musst, ey, guckt mal nach Südafrika. Ja, da hat auch mal eine WM stattgefunden, 2010. Das war das mit den Vuvuzelas, wo da so viel Krach im Stadion war.
Schön.
Ja, die Stadien verrotten und vergammeln, die sind jetzt wieder grün. Ja, da ist alles wieder drüber gewachsen, weil da kein Mensch mehr diese riesigen Stadien braucht. In Katar hat die Kollegin vom Deutschlandfunk mir erzählt, fliegt man mit dem Flugzeug rein und kann alle 9 Spielstätten auf einmal sehen. Mhm. Jetzt überleg dir mal, da sind 9 hypermoderne, irre Stadien gebaut worden mit Kühlanlagen fürs Publikum. Mhm. Ja, sonst bei 50 Grad im Schatten kannst du nicht Fußball spielen. Und die stehen jetzt da. Ja. Jetzt sag mir doch mal bitte, was wollen die mit diesen Stadien?
Das habe ich Anne Almeling gefragt.
Und?
Keiner weiß es.
Eben, ja.
Also der Plan ist daraus, in Zukunft dann auch weitere Großveranstaltungen.
Ja, genau. Deswegen, da bemühen sie sich auch drum. Und dann kriegen sie von mir aus die Cricket-Weltmeisterschaften oder sowas. Aber du kriegst damit niemals mehr 9 Stadien gefüllt, die voll werden bei Fußball und bei sonst nichts. Ja, es gibt keine andere Sportart, die so viele Leute anzieht wie Fußball. So, sie haben jetzt schon irgendeinen afrikanischen Cup oder sowas haben sich jetzt hergezogen, aber das wird auf jeden Fall, also wenn wir mitmachen, dann wird es funktionieren. Wenn wir sagen, nein, wir möchten solche Spiele nicht mehr in autokratischen Ländern machen, dann werden die diese Dinger wieder abholzen, beziehungsweise einfach so stehen lassen und dann machen sie da, keine Ahnung, eine Kneipe rein.
Ja, und irgendwann übernehmen die Taliban und machen dann im Stadion öffentlich Erschießungen, wie sie es in Afghanistan gemacht haben.
Ja.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf Deutschlandfunk Nova am 5. Dezember 2022.
Wer redet, ist nicht tot.